Ich bin Daniel Retschitzegger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. "70 Minuten dauert sie, die große Militärparade in Peking. An der Seite des chinesischen Machthabers Xi Jinping, auf der einen Seite Wladimir Putin, auf der anderen Kim Jong-un. Bildet sich hier also eine unheimliche Allianz gegen den Westen? Oder scheint die Situation für Putin gar nicht so rosig, wie man vielleicht ob der Bilder glauben möchte? Und was ist eigentlich mit Europa? Werden wir im Kräftemessen zwischen Ost und West vielleicht in Zukunft zerrieben werden? Darüber sprechen wir heute. Heinz Gärtner, Sie sind Professor für Politikwissenschaften an der Universität Wien. Chinas Präsident Xi Jinping spricht bei seiner Rede bei der Militärparade in Peking folgenden Satz aus. Ich zitiere: "Heute steht die Menschheit erneut vor einer Wahl zwischen Frieden oder Krieg, Dialog oder Konfrontation." Zitat Ende. Ist das eine Drohung gewesen in Richtung des Westens?
Ja, man kann es so verstehen, aber natürlich so ganz falsch ist der Satz ja auch nicht. Wir stehen natürlich vor einer Weltordnung, die sich ändert, also von dieser Unipolarität der USA. Und mit dieser Dominanz der USA ergibt sich natürlich jetzt ein neues Bild. Und wenn man in die Geschichte schaut, so ist der Aufstieg und Abstieg von Großmächten sehr oft von Kriegen begleitet. Das muss nicht sein, aber das kann natürlich sein. Und wir stehen jetzt natürlich vor einer Großmachtkonkurrenz. Also China und auch Russland, aber selbst die Europäische Union sprechen gern von einer multipolaren Weltordnung. Ich glaube, das ist eher ein Euphemismus. Was wir vor uns haben, ist eine Großmachtkonkurrenz. Also der Übergang von einer Unipolarität, also einer Dominanz der USA, zu einer neuen Bipolarität, also diese Multipolarität, die da angesprochen wird, ist meiner Meinung nach eine Transitionsphase. Und diese Großmachtkonkurrenz wird eben ausgetragen zwischen den USA, China und Russland. Wobei ich eben, wenn ich sage Bipolarität, glaube, dass Russland aus verschiedenen Gründen diese Großmachtkonkurrenz schon verloren hat. Und in Peking sieht man ja, dass Präsident Putin ja schon als Juniorpartner behandelt wird. Also es zeichnet sich so etwas ab, dass China natürlich, wie Sie sagen, es ist auch ein Signal an den Westen, versucht auch einen Großteil des globalen Südens hinter sich zu vereinigen. Deswegen ist natürlich auch der Westen nicht vertreten, weil der Westen fühlt sich jetzt im Lager der USA und natürlich wird keiner wagen, jetzt an einem Gipfel teilzunehmen, wenn im Hintergrund die Drohung von Präsident Trump steht. Und natürlich Anlass für diese Demonstration sind natürlich auch die Zölle, die Präsident Trump auf viele Länder des globalen Südens verhängt hat. Und diese suchen natürlich jetzt auch nach Alternativen. Dieses Treffen der Shanghai-Kooperationsorganisationen ist ein Symbol dafür.
Bleiben wir ganz kurz noch bei dem Begriff bipolar und multipolare Weltordnung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann gehen Sie davon aus, dass diese bipolare Weltordnung zwischen China und den USA sein wird. Russland wird da wohl keine große Rolle spielen, aber gerade der russische Präsident Wladimir Putin selbst spricht immer von dieser multipolaren Welt. Ist das quasi der Versuch von ihm, sich da noch irgendwie in Stellung zu bringen, zu sagen, naja, Russland spielt schon noch eine Rolle?
Genau so ist es. Ich glaube sozusagen, Xi Jinping hat auch demonstriert, dass er derjenige ist, der also die Parameter der künftigen Weltordnung bestimmt. Und man braucht ja auch nur bestimmte Daten anschauen. So sieht man, dass Russland außer bei Nuklearwaffen, wo es faktische Parität mit den USA gibt, überall sozusagen eine absteigende Großmacht ist. Russland hat eine Wirtschaft von der Größe von Italien, wird sich wahrscheinlich jetzt mittelfristig durch den Krieg auch weiter verschlechtern. In den Wirtschaftsbeziehungen mit China ist Russland ein Juniorpartner. Man sieht auch bei den Handelsströmen, dass der Außenhandel für Russland mit China 30% ausmachen, während der Außenhandel von China mit Russland machen 3% aus. Russland ist auch in Bedrängnis durch den Krieg und natürlich auch, das ist das Verschulden von Präsident Putin selbst, dass jetzt die NATO überall an den Grenzen Russlands steht. Der Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO und permanente Stationierung von NATO-Truppen in den angrenzenden Ländern im Mittleren Osten hat Russland Bündnispartner oder Verbündete verloren, also mit Syrien, auch der Iran ist geschwächt. Also auf allen Ebenen sieht man, dass Russland da nicht mehr mithalten kann. Dennoch spreche ich jetzt eher von einer Großmachtkonkurrenz, weil Multipolarität hieße ja, dass es verschiedene gleichberechtigte Zentren gäbe, was es nicht tut. Also Indien ist natürlich ein großes Land, das genauso auch eine große Macht, genauso auch wie Südafrika oder auch Brasilien. Brasilien nimmt an diesem Gipfel nicht teil, aber Brasilien ist Teil dieser BRICS-Staaten. Das Treffen dieser BRICS-Staaten wird ja in Kürze auch stattfinden, also auch Länder des globalen Südens. Und Russland hat jetzt da keine wirklichen Verbündeten mehr. Auch die Ideologie Russlands ist sehr, sehr schwach. Also eine Großmachtkonkurrenz spielt sich hier ab, indem man Bündnispartner sucht, Verbündete oder auch Bündnisse schafft. Die USA machen das ja auch in Asien mit neuen Assoziationen wie die AUKUS und die Quad. Und indem man eine gute Ideologie hat. Und Russland hat wirklich keine wirklich guten Bündnispartner. Das meiste sind Waffenbrüderschaften und auch keine gute Ideologie. Was ist mit Russifizierung, Entnazifizierung, Peter der Große? Das ist für den globalen Süden ist das keine gute Ideologie. Währenddessen China mit der Seidenstrafe-Initiative schon eine gewisse Softpower entwickelt hat, eine gewisse Attraktivität. Sehr viele Länder streben da freiwillig an dieser Initiative teilzunehmen. Wenn dann auch neue Abhängigkeiten entstehen, muss man auch betonen. Und die USA haben jetzt mit Präsident Biden versucht, eine Ideologie zu schaffen, Demokratie versus Autokratie, aber das ist ein bisschen unehrlich, weil die USA haben ja natürlich auch mit vielen Autokratien gute Beziehungen, wenn es um Geopolitik geht. Also das sind, was weiß ich, Saudi-Arabien, Vietnam, kommunistische Diktatur, die übrigens aber auch teilnimmt an dem Shanghai-Kooperationsmeeting. Und Präsident Trump ersetzt jetzt diese Demokratie versus Autokratie mit einem neuen amerikanischen Nationalismus. Und dieser Nationalismus versucht auch eben mit Zöllen Staaten mehr oder weniger zwangsweise an die USA zu binden. Also es ist ein Wettlauf um Staaten im globalen Süden. Wie gesagt, das ist nicht wirklich eine Multipolarität, sondern eine Bipolarität. Wobei ich sagen muss, dass viele Staaten ja natürlich eine gewisse Unabhängigkeit sich erhalten wollen. Wie also in Indien, das an dieser westlichen Quad teilnimmt, wo ja auch teilnimmt Japan, Australien, die USA, aber eben auch an dieser Shanghai-Kooperationsinitiative. Also Indien versucht eine Omnipolarität oder einen Omnilateralismus da aufzubauen, also eine gewisse Unabhängigkeit. Also wir haben faktisch jetzt drei Lager. Das eine ist das westliche, immer noch unter Dominanz der USA. Das andere ist jetzt eines des globalen Südens. Xi Jinping will da die Führungsrolle übernehmen, was er auch demonstriert. Und das dritte ist natürlich diese Staaten dazwischen, die sich nicht ganz an ein Lager anschließen wollen.
Sind diese Staaten dazwischen, dieses dritte Lager, wie Sie es nennen, sind das Staaten, die noch unentschlossen sind, bei welchem Lager sie dabei sein wollen? Sind das die, in Österreich würde man vielleicht sagen, die unentschlossenen Wähler, wo es noch Potenzial gibt? Oder wie schaut das aus?
Naja, wir hatten in der alten Bipolarität wurde schon...
Die blockfreien Staaten,
genau,
meinen Sie
genau,
da?
Genau, ja. 1954 wurden die blockfreien Staaten eben gegründet, die eben diesen Versuch gestartet haben, die relativ erfolgreich waren, aber sich doch nicht aus der Großmachtkonkurrenz damals ganz heraushalten konnten. Also viele haben ja auch Truppen stationiert von der Sowjetunion oder auch von der USA. Das unterscheidet ja die Blockfreien auch von neutralen Staaten, dass sie da bestimmte Bedingungen für Neutralität eben nicht erfüllen. Aber es war eben der Versuch, da sich nicht einem dieser Lager anzuschließen. Jetzt haben wir die Situation ein bisschen unterschiedlich, weil sich eben eine neue Führungsmacht hier in Stellung bringt, wobei ich eben schon auch bezweifle, dass Xi Jinping es wirklich gelingt, die Führungsrolle bei all diesen Staaten zu übernehmen. Ist zwar der mächtigste Staat, wie bei der Shanghai Cooperation Organisation, aber auch bei den BRICS-Staaten. Aber viele Staaten lassen sich nicht in ein anti-westliches Lager zwingen. Das wollen die nicht. Und deswegen hat der Xi Jinping es vermieden, bei seinen Reden jetzt die USA zu kritisieren. Das hätte wahrscheinlich viele verschreckt, etwa zum Beispiel Indien, aber auch die Mongolei nimmt als Beobachter teil, Armenien nimmt teil, die Türkei nimmt teil an diesem Gipfel. Also Xi Jinping konnte nicht zu weit gehen, weil er doch seine bestimmte Staaten eben nicht verschrecken will. Und die BRICS-Staaten werden auch keine Alternative zum Dollar aufbauen wollen. Zwar alternative Handelsbeziehungen auf nationaler Währung und so, aber keine Alternative. Also es ist nicht ein anti-westliches Bündnis, wie das vielleicht China gern haben wollte. Dazu muss ich nur noch sagen, sicher, Russland würde das eher haben wollen, aber Russland spielt schon eine untergeordnete Rolle. Und ich habe heute in der Früh natürlich auch das Bild gesehen, wo Xi Jinping gemeinsam mit Kim Jong-un und auf der anderen Seite Putin steht. Das ist eine Herabwürdigung von Putin auf die Ebene des nordkoreanischen Präsidenten. Also in Wirklichkeit, am besten sieht man das Aufwertung, in Wirklichkeit ist es eine Abwertung. Ne? Russland ist auf einer ganz sehr viel niedrigeren Ebene. Also Russland.
Also auf einer Ebene mit einem der ärmsten Länder der Welt, Nordkorea.
Der ärmsten und diktatorischen, meisten diktatorischen Länder. Ja. Insofern glaube ich, Russland hat natürlich mit Nuklearwaffen ist Russland eine Großmacht, das kann man jetzt nicht bestreiten.
Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, den Sie da ansprechen. Ich hätte das ehrlich gesagt auch nicht so gesehen wie Sie. Ich dachte, das ist offensichtlich das Symbol einer Dreisamkeit, die man hier pflegt. Aber man kann es natürlich auch als Abwertung interpretieren, finde ich einen sehr interessanten Punkt. Herr Gärtner, Sie haben jetzt gerade schon mehrfach Indien angesprochen und auch, dass Indien kein Interesse daran hat, anti-amerikanisch aufzutreten oder anti-amerikanische Parolen zu hören. Deswegen hat man sie von Seiten Chinas vermieden. Aber Indien leidet ja derzeit sehr stark unter US-Zöllen, die eingeführt worden sind. Treibt man damit nicht Indien am Ende des Tages auch in Richtung China? Denn Modi war das letzte Mal, glaube ich, vor 7 Jahren in China. Jetzt ist man da. Allein sein Auftreten gilt ja schon als eine kleine Sensation.
Na, da haben Sie vollkommen recht. Also Indien war einer dieser Staaten dazwischen. Und ich glaube, Indien will das auch bleiben. Aber durch die Politik von Präsident Trump und vor allem die Zollpolitik und Einschüchterungspolitik bleibt Indien oft wahrscheinlich nicht viel mehr übrig, als sich auch mehr an China, vor allem handelsmäßig, anzubieten. Also China ist ja auch ein Abnehmer von indischen Gütern und umgekehrt. Und wenn also jetzt die indischen Produkte in den USA so viel teurer werden, sucht sich Indien natürlich vor allem auf der Handelsebene andere Partner. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein politisches Bündnis wird. Also da ist Indien wieder zu eigenständig, dass sie jetzt sich dominieren lassen von einem politischen System Chinas oder Russlands. Also handelsmäßig hat Präsident Trump sicher die etwas mehr zusammengeschweißt, diese Länder, und sie haben sich etwas mehr von den USA entfernt. Aber ich glaube, den USA ist das nicht so wichtig unter Trump, weil die USA eben einen Nationalismus verfolgt und keine Bündnispolitik im Sinne, wie das noch Präsident Biden getan hat, also sich überall Bündnispartner zu suchen in der Welt und Assoziationen aufzubauen. Das verwirft Trump nicht ganz, aber wichtiger sind die USA selbst.
Weil Sie gerade schon diese Symbolik angesprochen haben, der drei Staatsmänner nebeneinander, bleiben wir bei diesem Punkt vielleicht noch ganz kurz. Ich finde es nämlich sehr interessant, darüber ist auch sehr viel geschrieben worden, nämlich dass Xi Jinping bei seiner großen Rede einen Anzug getragen hat, der im Stile des kommunistischen ehemaligen Staatsführers Mao Zedong gehalten war. Man nennt das auch den sogenannten Mao-Anzug. Wenn man es googelt, weiß man relativ schnell, was gemeint ist. Kleines uninteressantes Detail am Rande oder doch ein Statement?
Ja, das kann schon ein Statement sein, obwohl natürlich die Konfliktlinien verlaufen jetzt nicht mehr zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Also das war eine Konfliktlinie, vor allem also im Kalten Krieg, also Demokratie versus Autokratie, aber auch Kommunismus versus Kapitalismus. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und auch China unter Mao Zedong wurde ja sozusagen als kommunistisches Land eingestuft, obwohl natürlich auch Präsident Nixon und Außenminister Kissinger eben gerade mit Mao Zedong gute Beziehungen aufbauen wollte im Sinne der Geopolitik gegen die Sowjetunion damals. Aber diese Dichotomie funktioniert heute nicht mehr. Sozusagen, es ist wahrscheinlich reine Symbolik, weil jetzt geht es eher darum, um den Konflikt zwischen zwei verschiedenen Arten von Kapitalismus, wenn man China und den Westen heranzieht. Und beide sind irgendwie erfolgreich. Nicht? Beide sind irgendwie erfolgreich. Und ich glaube nicht, dass sich Xi Jinping jetzt als Kommunisten einstufen lassen will. Es ist eher sozusagen auch eine Demonstration an den eigenen Nationalismus, an den chinesischen Nationalismus. Bei jeder Interpretation, die man hört von China, was China jetzt für Absichten hat in Wirtschaft, im politischen System, kommt immer der Satz chinesischer Art. Also dieser Beisatz chinesischer Art. Also alles, was die machen, muss ein spezifisches chinesisches Charakteristikum geben. Und das ist nicht der Kommunismus.
Das ist ja eher mehr Nationalismus, oder?
Tatsächlich, es ist ein chinesischer Nationalismus. Mhm. Wenn Sie so vielleicht das ansprechen, stehen sich jetzt dadurch zwei große Nationalismen gegenüber in China und den USA.
Wenn wir diesen Moment hernehmen in Peking jetzt gerade, diese Parade, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, die ist ja anlässlich 80 Jahre Kapitulation der Japaner im Zweiten Weltkrieg. Die Japaner, die ja bis 1945 in China wirklich fürchterlichste Massaker angerichtet haben. Aber jetzt eben 80 Jahre später dieser große militärische Auftritt, da sind die neuesten Drohnen vorgestellt worden, Hightech-Waffen, pipapo, was es alles so gibt. Ist das eine Machtdemonstration auch in Richtung der USA, des Westens gewesen, zu zeigen, auch wir sind militärisch fähig?
Ganz gewiss. Also China hat seine Militärkapazitäten also in den letzten Jahrzehnten also auch sehr weit entwickelt, vor allem also auch technologisch. Also es sind ja auch moderne Waffen gezeigt worden, die sich auch Drohnen bekämpfen, Waffen, die mit künstlicher Intelligenz gesteuert werden. Also da hat, ich würde mal fast sagen, ich kann das nicht wirklich beurteilen, ich weiß nicht, ob das jemand wirklich kann, aber in vielen dieser neuen Waffen, vor allem also konventionellen Waffen, hat China schon die Nase vorn gegenüber den USA. Deswegen auch diese Demonstration. Nuklearwaffenmäßig natürlich sind die USA noch weit voran, aber einen ersten größeren Konflikt werden Nuklearwaffen, wenn es zu einem militärischen Konflikt käme, werden die Nuklearwaffen ja mal nicht wirklich eine entscheidende Rolle spielen, außer die der Abschreckung.
Na gut, die Ultima Ratio sind immer die Atomwaffen. Ratio,
ganz, ja, ganz sicher, das behaltet man im Hintergrund. Und übrigens da in Klammern noch dazu zu sagen, ein Zeichen dafür, dass Russland so schwach ist in den internationalen Beziehungen, ist ja, dass Russland jetzt selbst im Ukraine-Krieg immer wieder Nuklearwaffen ins Spiel bringt, zumindest rhetorisch, zu sagen, wir sind ja noch eine Großmacht mit Nuklearwaffen. Also diese Ultima Ratio jetzt schon auszuspielen, ist an für sich ein Zeichen der Schwäche.
Da würde ich gerne einhaken, auch wenn es jetzt mit dem Treffen an sich nichts zu tun hat, aber Sie sagen, ein Zeichen der Schwäche. Ist es nicht aber auch eine sehr geschickte Strategie, um den Westen einzuschüchtern? Denn ich kann mich erinnern, jedes Mal, wenn Dmitri Medvedev eine Atomdrohung in Richtung Europa ausgesprochen hat, dann haben bei sehr vielen Politikern in Österreich, in Deutschland auch die Alarmglocken geschrillt. Das scheint jedes Mal funktioniert zu haben.
Das ist richtig, aber die Tatsache, dass man Nuklearwaffen ins Spiel bringt, ist ja natürlich sehr, sehr gefährlich. Ne? Also sehr oft werden in dieser Rhetorik Nuklearwaffen also gewaltig unterschätzt. Nicht? Also wahrscheinlich wird die Welt einen Nuklearkrieg nicht überleben. Und zu glauben, und das ist ja etwas, was Putin vielleicht auch glauben macht, wo man aber auch bei der amerikanischen Nuklearstrategie das feststellen kann, dass man sagt, naja, der Einsatz von kleineren Nuklearwaffen schreckt ab, würde aber keinen großen Nuklearkrieg bedeuten. Man könnte die also regional einsetzen. Also das bezweifle ich sehr, sehr stark. Also natürlich kleinere Nuklearwaffen, ob russische oder amerikanische, haben eine gewisse höhere Abschreckung, weil man ja sie leichter einsetzen zu können glaubt. Aber sie sind dadurch viel mehr Kriegsführungswaffen geworden. Und wenn man sie einsetzt, wird sich die andere Seite sicher nicht mit roten Ohren zurückziehen, sondern wird auf die nächste höhere Stufe der Nuklearwaffen gehen. Und da stellt sich auch die Frage für die Europäer, wird diese Eskalation dann beschränkt bleiben auf europäischen Raum? Und wir hatten ja diese Debatte in den 80er Jahren, deswegen hat es ja diesen Vertrag über das Verbot von Mittelstreckenraketen gegeben, weil die Europäer gesagt haben, na, ihr habt jetzt Mittelstreckenraketen, die nur auf europäischen Raum einsetzbar sind, aber ihr wollt es euch vielleicht bei einem großen Nuklearwaffenkrieg, also mit strategischen Nuklearwaffen, heraushalten. Und diese Situation haben wir leider wieder. Nicht? Also wir haben natürlich jetzt, der Vertrag ist gekündigt oder ausgelaufen, eher gekündigt. Und jetzt haben die beiden Staaten, also Russland und die USA, wieder freie Hand, diese Raketen zu stationieren. Und Russland tut das bereits schon in Kaliningrad. Aber es stehen auch sogenannte Raketenabwehrsysteme, die aber auch offensiv eingesetzt werden können in Polen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Raketen, die in Deutschland stationiert werden können, nicht auch nuklear waffenfähig sind.
Kommen wir zurück zu dem Treffen an sich. Reden wir noch ganz kurz über die Rolle der USA, die ja nicht vertreten sind. Allerdings, Donald Trump ist irgendwie dann doch der Elefant im Raum. Er schreibt nämlich anlässlich dieses Besuchs der Machthaber bei Xi Jinping auf seiner eigenen Social-Media-Plattform, ich zitiere, bitte richten Sie meine herzlichsten Grüße an Wladimir Putin und Kim Jong-un aus, während Sie gegen die Vereinigten Staaten von Amerika konspirieren. Eifersucht, weil er nicht dabei ist, ernsthafte Sorge, jemand, der Geopolitik nicht versteht, was ist das?
Ja, es ist ein gewisser Zynismus natürlich, der dahinter steht und es ist auch ein Zeichen, dass er die nicht wirklich, ob er es tut oder nicht, weiß ich nicht, aber ein Zeichen, dass er sie nicht wirklich ernst nehmen will. Die sollen machen, was sie wollen. Ich bin Präsident Trump. Gleichzeitig spielt er sich natürlich mehr in den Mittelgrund, indem er sagt, diese Großen in der Macht, die konspirieren gegen mich. Ne? Das ist wieder die typische Art von Trump, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, selbst wenn die Akteure ganz woanders sitzen. Er ist nicht dabei. Aber er will sich dann doch irgendwie dazu setzen. Er würde sicherlich nicht nach Peking fahren, aber sozusagen er will zeigen, ich bin eigentlich derjenige.
Aber zeigt nicht doch gerade dieses Anbiedern an Wladimir Putin, dass man Donald Trump immer wieder vorgeworfen hat in der Vergangenheit und jetzt quasi das Treffen mit Xi Jinping und das verärgerte Posting von Trump irgendwo auch, dass er sich da was anderes erwartet hätte und dass er das vielleicht auch irgendwie nicht einschätzen kann?
Ich glaube sozusagen, dass Trump Geopolitik schon versteht. Mhm. Ich glaube das schon und dass er die amerikanische dominante Position also auch behalten will und auch nicht will, dass China die USA überholen. Da wird es also viele Barrieren noch geben. Vielleicht war sozusagen auch der Versuch, mit Putin da ins Gespräch zu kommen, auch gegen China eine Front aufzubauen. Aber letztlich ist es natürlich auch so, dass Trump Putin natürlich fallen lassen würde, wenn es darauf ankommt, dass der Konflikt sich sozusagen, dass Putin sich also zu sehr an China annähert, das wird also Trump auch nicht zulassen können. Also von daher, also das war eher eine geopolitische Taktik von Trump, nehme ich einmal an, und nicht eine bestimmte Freundschaftsbeziehung, wie das also oft also auch charakterisiert wird. Trump lässt jeden fallen, wenn es drauf ankommt. Freundschaften gibt es bei ihm nicht wirklich. Und schon in der internationalen Politik
sowieso nicht, oder?
Da gibt es nur Interessen.
Also. Da gibt es ja generell in internationaler Politik eigentlich nicht wirkliche Freundschaften,
so
oder?
So ist es. Genau so ist es.
Wenn wir jetzt noch einmal zur Rolle von Russland zurückkommen, Sie haben vorgesagt, dieses ganze Treffen war auch ein Zeichen der Schwäche von Russland. Offensichtlich scheint Russland aber durchaus eine Rolle zu spielen, zumindest wenn es um Gas- und Öllieferungen aus Russland geht. Man hat jetzt offensichtlich sich auf eine neue Pipeline geeinigt, die über die Mongolei nach China gehen soll. Die heißt Power of Siberia 2 oder Kraft Sibiriens 2, wie auch immer. Was ist denn Russland da jetzt? Der Gasversorger der Chinesen, die günstige Tankstelle vielleicht, wie es immer wieder genannt wird?
Nein, also Sie haben schon recht, es ist ein koloniales Verhältnis, das sich da herausbildet.
Ein koloniales Verhältnis,
ja, nennen Sie das? Aha. Ein koloniales Verhältnis, so war es doch früher im Kolonialismus. Die Länder der
Na gut, aber im Kolonialismus haben westliche Länder tatsächlich andere Länder mehr oder weniger besetzt und so kontrolliert. Das passiert ja, Russland es ist aber, durch China naja, doch nicht es, noch ganz.
Nein, aber das stimmt schon sozusagen. Aber Imperialismus hat natürlich verschiedene Definitionen, nicht? Und, aber es ist vor allem darum gegangen, heute gibt es auch andere Methoden, aber es ist auch darum gegangen, dass die in den Kolonien vor allem die Rohstoffe ausgebeutet hat. Ne? Mhm. Und man kann das jetzt mit Handel machen oder kann das also militärisch mit Besetzungen machen. Also von daher, wenn man den Imperialismus ökonomisch definiert, ist das durchaus ein koloniales Verhältnis. Und eigentlich ist der Imperialismus ökonomisch definiert. Also das politische Element, dass man sozusagen ein Land besetzt, dann ein politisches System aufbaut, das dem eigenen ähnelt, wie Großbritannien in Indien. Das ist natürlich in dem Fall nicht gegeben, aber es sind schon zwei unterschiedliche Interpretationen und dieser politische Imperialismus ist eigentlich die weniger wichtige als der ökonomische, also der Kolonialismus ist Imperialismus.
Aber wenn Sie das jetzt so bezeichnen als Imperialismus, warum genau? Weil Russland keine andere Wahl hat als China dieses Gas günstig zu verkaufen oder warum? Weil sonst könnte man ja grundsätzlich jeden Handel als Imperialismus bezeichnen, was natürlich absoluter Blödsinn ist.
Rohstoffe gegen Hightech zum Beispiel.
Aber das ist normaler Handel.
Außer
es gibt eine Abhängigkeit wahrscheinlich.
Es gibt tatsächlich Abhängigkeiten und das, man sieht doch, dass Russland auch durch den Krieg von moderner Technologie zunehmend auch abgeschnitten ist. Und wenn ich gesprochen habe davon, dass China schon teilweise die USA überholt haben in diesen Hightech, nicht nur Waffen, sondern überhaupt, so trifft das viel mehr zu auf Russland. Und mal das jetzt so ein bisschen salopp zu sagen, also Xi Jinping nimmt Putin so stark an die Brust, dass Putin kaum mehr atmen kann. Also das ist jetzt das Abhängigkeitsverhältnis. Putin bleibt nichts anderes übrig, als das zu liefern, was er kann. Wie gesagt, das Handelsverhältnis schaut ja schon jetzt so aus, dass ich vorhin also auch zitiert habe. China ist nicht angewiesen auf den Handel mit Russland. Aber natürlich Rohstoffe, Öl, Gas, das braucht China, kriegt es aber natürlich auch von anderen Ländern. Aber China ist natürlich hungrig, was Öl und Gas betrifft. Also in gewisser Weise ist das schon ein Hebel, den Russland noch ansetzen kann. Aber es ist eine Monokultur, wenn man so sagen kann.
Weil Sie jetzt gerade schon gesagt haben, ob die Luft zum Atmen bleibt, diese Frage stellt man sich, glaube ich, in Europa auch, ob die Luft zum Atmen zwischen diesen zwei Blöcken, wo man irgendwie in der Mitte ist, noch übrig bleibt, diese zwei Machtblöcke, die beide in Richtung Europa drängen. Wie sieht es denn da aus? Wo steuern wir denn hier im gemütlichen Österreich beispielsweise hin?
Bei uns wird vor allem dieses Verhältnis Europa-Russland, was wichtig ist, diskutiert, aber meist wird auch übersehen, dass es natürlich der wichtigste künftige Machtfaktor eben China ist. Und das hat Russland genauso betroffen wie Europa. Ich möchte daran erinnern, dass in den Jahren zwischen 2012 und 2020 der Handel Chinas mit 16 zentralasiatischen und auch Kaukasusländern um 70% gestiegen ist. Also China ist an Europa herangerückt und ich glaube, da ist auch Russland sehr nervös geworden. Nicht nur die NATO-Erweiterung hat Russland nervös gemacht, sondern auch die Ausdehnung Chinas. Man thematisiert das von Seiten Russland natürlich nicht, wenn man China nicht verärgern will. Und da wird sich in Zukunft wahrscheinlich doch, das ist wahrscheinlich nicht ganz in naher Zukunft, weil zuerst muss einmal der Krieg in der Ukraine irgendwie befriedet werden, wird sich das Verhältnis doch stellen, Westen und China. Das muss nicht sein. Aber wenn man sich die NATO-Dokumente anschaut, seit den letzten 10 Jahren, so wird China schon einbezogen in diese Sicherheitsverpflichtungen. Also der Artikel 5, die Beistandsgarantien, die man so häufig diskutiert. Einer steht an für den anderen. Die NATO ist eigentlich ein Bündnis, das für Europa gegründet wurde. Aber zunehmend wurden natürlich die sogenannten Bedrohungen von außen einbezogen und da eben China, weil man dann verweist, Cyberkrieg, hybrider Krieg, wenn da China sozusagen bösartige Absichten hat, dann ist das ein Fall für die Beistandsverpflichtung. Also insofern hat die NATO schon den Blick auf China gerichtet. Aber dazu, weil Sie Österreich kurz angesprochen haben, möchte ich doch sagen, es gibt von European Council of Foreign Relations so alle 2 Jahre so Umfragen über die Welt. Und da werden die Bürger der Europäischen Union gefragt, auf welcher Seite würden sie stehen, wenn es zu einem Konflikt zwischen China und den USA käme. Formulierung war nicht einmal militärischer Konflikt, sondern nur Konflikt. Nicht so viele auf der Seite Chinas, aber immerhin so um die 10% auch. Aber nicht ganz so viele auf der Seite der USA auch, also um die 30%. Aber um die 60%, also es gibt natürlich diesen Teil der Unentschlossenen, aber um die 60% haben gesagt, sie würden am liebsten neutral sein. Also diese Position, sich rauszuhalten aus diesem kommenden Großmachtkonflikt, der kommenden Bipolarität, die wir da gesprochen haben, hat eine gewisse Rationalität, auch zumindest bei den Bürgern in Europa.
Herr Gärtner, ich bin mir nicht sicher, ob sich Österreich diese Neutralität wirklich selber aussuchen kann, wenn es darauf ankommt. Das werden wir in der Zukunft wohl dann vielleicht miterleben. Wie gesagt, man kann auch hoffen, dass einfach nichts passiert. Man weiß es nie. Herr Gärtner, vielen Dank für Ihre Zeit heute.
Gerne.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, innenpolitischer Rückschlag für Donald Trump. Ein US-Bundesrichter ordnet an, dass die in Los Angeles stationierten Soldaten keine Polizeiaufgaben übernehmen dürfen. Eingeklagt hatte das der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom. Konkret soll es um Amtshandlungen wie etwa Festnahmen, Verhaftungen, Durchsuchungen oder auch Beschlagnahmungen und anderes gehen. Unterdessen fürchtet man im ebenfalls demokratisch geführten Chicago, dass auch hier bald US-Truppen stationiert werden. Trump hatte das ja angekündigt und die Stadt als gefährlichste Stadt der Welt bezeichnet. Zweitens, die schwarz-rot-pinke Bundesregierung hat sich auf Konjunkturmaßnahmen in Höhe von 1 Milliarde Euro geeinigt, um die strauchelnde Wirtschaft wieder anzukurbeln. 600 Millionen Euro davon waren bereits im Budget für Offensivmaßnahmen vorgesehen. Die verbliebenen 400 Millionen sollen durch Umschichtungen verfügbar werden. Es soll unter anderem Investitionsanreize geben, Geld für den Breitbauausbau oder auch mehr Unterstützung für Betriebe, die als sehr energieintensiv gelten. Und drittens, Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser musste notoperiert werden. Während er sich in der Justizanstalt Innsbruck befunden hatte, sollen plötzlich gesundheitliche Probleme aufgetreten sein, die die Operation nötig machten. Die Lebensgefahr sei gebannt, die Operation gut verlaufen und Grasser würde sich erholen, lässt sein Anwalt mitteilen. Unterdessen hat Grasser auch einen Antrag auf Fußfessel gestellt. Diese würde ihm erlauben, den Rest seiner Haft im elektronischen Hausarrest zu verbringen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer zu lesen auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken an podcast@derstandard.at oder auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl kommentieren und am besten gleich 5 Sterne da lassen. Ich bin Daniel Retschezecker, vielen Dank fürs Zuhören. Baba, bis zum nächsten Mal.